Ja, ich freue mich sehr, dass ich wieder mal bei euch hier in diesem ganz besonderen Gottesdienst QX zu Gast sein darf, mitwirken darf. Das ist mir immer eine große Freude, weil ich merke, mit wie viel Liebe und Sorgfalt, mit wie viel Fantasie eben auch das jeweilige Thema vorbereitet wurde und dann auch das Ganze im Detail durchgeführt wird. Ich kann mich ja nahtlos an die letzten Sätze anschließen, um es gleich vorwegzunehmen. Auch ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern die Beschäftigung mit diesem Thema Weisheit resultierte aus einer Alltagserfahrung, die ich nicht nur einmal, sondern mehrfach gemacht habe, nämlich die Erfahrung, dass ich immer wieder Dummheiten mache. Unsere Tochter Joanne, die zum Gottesdienst hier mit ist, die hat jetzt gerade eifrig genickt, ne? Also konnte das vom Vati bestätigen. Freue mich auch, dass meine Frau Konstanze mit dabei ist. Deshalb muss ich heute mich besonders um Ehrlichkeit mühen in meiner Ansprache und darf hier keinesfalls von der Wirklichkeit abweichen. Aber da mühe ich mich eigentlich immer drum. Nicht eigentlich, sondern immer. Ja. Viele Dummheiten habe ich in meinem Leben schon gemacht und mich dann gefragt, Jürgen, wann wirst du endlich mal weise? Wie lange soll denn das noch dauern? Den Fehler gemacht, diese Dummheit, das Übersehen. Und im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf eine Ferienfreizeit des Blauen Kreuzes, dort bin ich tätig, eine Organisation, die sich um suchtkranke Menschen und Angehörige kümmert, sie begleitet, ihnen hilft, Wege aus der Sucht heraus und in ein befreites, neues Leben mit dem lebendigen Gott zu finden. Als ich so eine Ferienfreizeit unseres Verbandes mit vorbereitete, da habe ich mich mit dem Thema Weisheit beschäftigt. Und es ist immer gut, wenn bei der Beschäftigung mit einem Thema man selber betroffen ist. Also ich merke, das hat mit meinem Leben zu tun. Und ich habe mich auf die Pirsch begeben in der Bibel und habe da mal geblättert und geschaut, was wird denn da zum Thema Weisheit gesagt? Wir haben schon im Anspiel, wir haben in der Bibellesung, in den Worten davor schon einiges zum Thema gehört. Ich will Sie und euch jetzt mitnehmen, dass wir uns einfach mal einige Aspekte, die die Bibel zum Thema Weisheit aufgreift und darstellt, die wollen wir uns jetzt anschauen. Erstmal sagt die Bibel im ersten Teil, nämlich im Alten Testament, etwas grundsätzlich zum Thema Weisheit. Die Weisheit besteht in einem Leben in der Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Damit ist das Thema Weisheit schon mal weg vom Kopf, wo wir oftmals denken, Weisheit hat etwas mit Klugheit zu tun, mit wichtigen Lebenserfahrungen. Ja, auch, aber nicht nur. Die Lebenserfahrungen und die gewonnenen Erkenntnisse im Leben, die sind nur dann Weisheit, wenn sie auch sich im Alltag niederschlagen. Und der Bibel ist es ganz wichtig, deutlich zu machen, weises Leben beginnt in der Ehrfurcht vor Gott. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis bzw. der Weisheit, steht in Sprüche Vers 1, Vers 7. Kapitel 1, Vers 7. Und hier macht die Bibel deutlich, zu wissen, dass ich mit meinem Leben vor dem lebendigen Gott verantwortlich bin, dass ich von ihm mein Leben habe und einmal in seine Hände zurückzugeben habe. Und dann wird Gott mich fragen, was ich mit meinem Leben gemacht habe, wie ich damit umgegangen bin, wie mein Leben verlaufen ist. Einfach zu wissen, ich bin verantwortlich. Und ich denke, seitdem Menschen und Regierungen auch diese Verantwortung vor Gott gestrichen haben, da ging es bergab, weil man dann keine Autorität mehr über sich hat, die sagt, bis hierhin und dann ist eine Grenze. Das Zweite, die Weisheit im Alten Testament betont, unser Handeln hat immer Folgen. Es gibt einen Zusammenhang, wenn, dann. Und diese Zusammenhänge zwischen unserem Handeln und den Folgen, die wir dann zu tragen haben, die kennt jeder. Einerseits in schmerzlicher Hinsicht, andererseits in erfreulicher Hinsicht. Ein besonders bekanntes Zitat aus der Bibel lautet: Hochmut kommt vor dem Fall. Und da sind wir wieder mittendrin in unserem Leben und auch in der Arbeit, die ich mit tun darf an Suchtkranken und an Angehörigen. Mancher suchtkranke Mensch freut sich riesig, dass er die ersten Wochen, die ersten Monate ohne Alkohol gelebt hat. Und dann irgendwann kann der Gedanke kommen: Ich bin über den Berg. Ich habe es geschafft. Rückfall und sowas kommt für mich nie mehr in Frage, wieder zum Alkohol zu greifen. Das ist ein Thema von gestern. Und die Vorsicht schwindet, der Hochmut macht sich breit. Und dann sitze ich manchen betroffenen Menschen gegenüber und er sagt mir: Ich kann mir das gar nicht erklären. Scheinbar wie aus heiterem Himmel kam der Rückfall. Aber er kam nicht aus heiterem Himmel, sondern hatte eine Geschichte, nämlich, dass Menschen die Gefahren nicht mehr gesehen haben und immer dann, wenn sie die Gefahren nicht sehen, dann können sie ihnen besonders erliegen. In der Regel ertrinken nicht die schlechten Schwimmer, sondern die guten Schwimmer, weil sie die Gefahr unterschätzen. Gott will uns aufmerksam machen, dass wir ja sensibel sind für die Herausforderungen und auch Gefahren in unserem Leben. Im Einzelnen bedeutet Weisheit im Alten Testament, und es wurde schon erwähnt, das Buch der Sprüche beschäftigt sich damit insbesondere, bedeutet Weisheit eine umsichtige und kluge Lebensführung im Alltag. Und es ist ganz interessant, wie die Bibel die Weisheit entfaltet in ganz unterschiedlichen Formen, auch stilistisch. Und ich habe da mal ein bisschen was zusammengestellt. In Sprüche 11, Vers 25 steht: Wer mit anderen teilt, wird selbst beschenkt. Wer den Durst anderer stillt, den lässt man nicht verdursten. Eine Weisheit wird zweifach ausgedrückt und dadurch, dass sie an zwei verschiedenen Aspekten deutlich gemacht wird, wird sie besonders unterstrichen. Ich denke da an einen Mann, der sich über viele Jahre um seinen suchtkranken Sohn gekümmert hatte. Und der Sohn ließ sich einfach nicht helfen. Und als der Vater das mitbekam, dann hat er gesagt: Gut, wenn sich mein Sohn nicht helfen lässt, dann kümmere ich mich um diejenigen, die Hilfe haben wollen. Und hat dann bei wildfremden Menschen Hausbesuche gemacht, hat sie eingeladen zu Gruppenstunden, hat sie besucht, hat sich um sie gekümmert und das Erstaunliche passierte: Sie begannen den Weg ohne Suchtmittel, sie fanden zu einer neuen Beziehung zu Gott. Das hat diesen Freund aus der Nähe von Dresden hoch erfreut. Und dann binnen kürzester Zeit verstarb sowohl seine Frau als auch sein einzigstes Kind, dieser Sohn, an den Folgen der Sucht. Eigentlich hätte dieser Mann jetzt ganz alleine dagestanden. Ohne Familie, Verwandte hatten sie kaum. Aber die Freunde, um die er sich früher gekümmert hat, die sagten: Gerhard, früher warst du für uns da, jetzt sind wir für dich da. Haben ihn eingeladen am Wochenende zum Mittagessen, haben mit ihm Unternehmungen durchgeführt, haben sich um ihn gekümmert, haben Zeit für ihn gehabt. Und genau da hat er diese Weisheit erlebt: Wer anderen mit anderen teilt, wird selbst beschenkt. Wer den Durst anderer stillt, den lässt man nicht verdursten. Als er Trost und Beistand brauchte, hat er ihn bekommen, weil er zuvor auch Menschen nahe gewesen ist in ihrem Leid. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker, und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Als ich blutjung mit Anfang 20 in die Suchtkrankenarbeit gestartet bin, da sagten mir die Erfahrenen, die alten Hasen in der Arbeit: Jürgen, eins musst du dir merken. In der Aggersarbeit im Blauen Kreuz schreibt man das Wort Geduld mit 20 U. Mit 20 U. Und jeder, der sich auf diese Arbeit eingelassen hat, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, kann das bestätigen. Wenn ich mich um einen suchtkranken Menschen kümmere, dann muss ich damit rechnen, dass er erstmal die Hilfe nicht annimmt. dann muss ich damit rechnen, dass es oftmals ein jahrelanger Weg ist, bis Menschen bereit sind, Hilfe anzunehmen und bis sie einen Weg, dauerhaften Weg aus der Sucht herausfinden. Und wenn meine Frau nicht so viel Geduld mit mir gehabt hätte in den vergangenen knapp 25 Jahren, dann hätte es wahrscheinlich auch in unserer Beziehung größere Krisen gegeben und wir wären heute nicht mehr zusammen. Ohne Geduld kommt man im Leben nicht klar. Geduld ist eine ganz, ganz besondere Stärke, viel mehr als körperliche oder intellektuelle Stärke. Ein versöhnliches Wort hilft anderen zum Leben. Wer unversöhnlich redet, zerstört jede Gemeinschaft. Hier wird eine Weisheit in einem Gegensatzpaar dargestellt. Erst das Positive, dann das Negative. Ein versöhnliches Wort. Und da bin ich wieder bei meiner Arbeit. Wenn Suchtkranke ein neues Leben beginnen, und dann gibt es oftmals in der Ehe, in der Familie viele Wunden, die geschlagen wurden. Man hat sich gegenseitig verletzt, wehgetan. Und wenn es dann nicht gelingt, miteinander versöhnlich zu reden, wenn es dann nicht gelingt, einander Vergebung zu gewähren und um Vergebung zu bitten, kann kein Neuanfang zustande kommen. Pläne ohne Beratung schlagen fehl. Durch gute Ratgeber führen sie zum Ziel. Hier zuerst das Negative, dann das Positive. Ich denke, die große Stärke gerade auch christlicher Gemeinde ist, dass wir einander haben, um einander Anteil zu geben am Leben, um einander zuzuhören und um im besten Sinne des Wortes einander Berater zu sein. Zu sagen, wie ich selber die Dinge sehen würde, wie andere sie sehen würden. Und dann habe ich ein viel breitere Informationen, Rückmeldungen, Erfahrungen, Erkenntnisse, die mir helfen, dann geeignete Entscheidungen zu treffen. Ich bin sehr dankbar, dass sowohl in der Blaukreuzarbeit als auch in der Familie ich nicht Entscheidungen alleine treffen musste, sondern dass wir uns gegenseitig beraten konnten und dann gute Entscheidungen treffen konnten. Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat Gott. In Sprüche 16, der erste Vers. Menschliches Wollen und göttliches Handeln wird oft zusammengestellt. Und es ist das Interessante, die Bibel sagt nicht, dass menschliche Pläne schlecht sind. Aber sie sagt, dass es gut ist und weise, sich mit seinen Plänen Gott anzuvertrauen und sie ihm hinzulegen. Und ihn zu bitten, Herr, wenn du willst, dass das mein Weg ist, dann wirst du mir die Türen öffnen. Und wenn es nicht mein Weg ist, dann schlag sie zu. Immer wieder mit unseren Plänen zu Gott zu kommen und ihn zu bitten, dass er Regie in meinem Leben führt, das ist die großartige Chance im Glauben, dass wir nicht nur auf uns selbst zurückgeworfen sind, sondern uns dem lebendigen Gott in seiner Güte und Freundlichkeit anvertrauen können. Der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber Gott prüft die Motive. Das habe ich in meiner eigenen Arbeit und in meinem eigenen Leben, aber auch in der Blaukreuzarbeit immer wieder erfahren. Wie schnell kann man denken, das mache ich doch aus einem guten Motiv. Ich denke da an einen Freund, der ist frei geworden vom Alkohol, zum Glauben gekommen und dann war er hoch motiviert und wollte unbedingt mithelfen. In der Arbeit, ganz praktisch, hat dann Gruppenstunden mitgehalten, ist mit mir zu Hausbesuchen unterwegs gewesen, bis ich ihm gesagt habe, du, ich denke, das könnte zu viel werden, wenn du dauernd mit mir auf Achse bist. Bitte kümmere dich mehr um deine Familie. Du siehst die Herausforderung, du siehst die Arbeit, die du auch dort hast und die Verantwortung. Und er wollte hier aber nicht einsichtig sein. Und als ich ihn dann nicht mehr so mitgenommen habe, dann hat er sich andere gesucht, wo er wieder mitgefahren ist. Und wie schnell kann man sagen, ich tue doch alles für den Herrn. Aber wenn man unterwegs ist, auch Gruppenstunden hält, da sagen die Leute, prima, dass du heute bei uns warst. Sie klatschen einen vielleicht auf die Schulter, geben einen Anerkennung. wenn man sich aber zu Hause mit den pubertierenden Kindern vielleicht rumärgern muss und dort manches durchkämpfen muss, das ist wesentlich anstrengender. Ja, eigentlich haben wir ja nicht die Anstrengung als Eltern mit den pubertierenden Kindern, sondern die Eltern der Kinder sind in einem gerade schwer erziehbaren Alter. Also so muss man es ja sehen. Ja, der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber Gott prüft die Motive. David, der weise König, hat gesagt, Herr, prüfe mein Herz und erforsche, wie ich es meine. Und wenn ich auf verkehrtem Weg bin, dann führ mich zurück auf dem Weg zu dir. König David war sich selbst nicht im Klaren, ob seine Motive sauber sind. Er bat Gott, dass er sie durchleuchtet. Ich finde das sehr weise. Die Frau eines anderen lockt dich mit honigsüßen Worten, glatt wie Öl fließen sie von ihren Lippen. Geh einer solchen Frau aus dem Weg. Hier wird eine Weisheit in Form einer Warnung und einer damit verbundenen Aufforderung ausgedrückt. Man könnte die Frau auch durch den Mann ersetzen, denn es gibt auch manchen Mann, der verführt und umgarnt und vielleicht auf einen gefährlichen Weg, eine andere Frau auf einen gefährlichen Weg leiten will. Und wie oft kann es passieren, dass gerade auch im Herzen selbst, weil man den eigenen Beziehungsschwierigkeiten in Ehe und Familie ausweichen will, flüchtet man in eine andere Beziehung. Und das kann ein ganz gefährlicher Weg sein. Die Bibel macht darauf aufmerksam. Ich habe dazu ein Bild ausgewählt. Übrigens, die Bilder stammen alle von einer Familienferienfreizeit, wie schon erwähnt, in Südtirol. Und hier waren wir in den Gärten von Meran. Und ich habe mich von einer Frau betören lassen, von der schönen Sissi, aber sie war schon zu Stein erstarrt. Und wenn sie nicht zu Stein erstarrt gewesen wäre, haben böse Zungen gesagt, dann wäre sie spätestens bei meinem Kuss zu Stein erstarrt. Ja, also meine Frau hat gesagt, es wäre nicht ganz so schlimm, solange die Frau eben versteinert ist. Arm sein und Gott ernst nehmen ist besser als reich sein und in ständiger Sorge, betonen die Sprüche. In den 60er Jahren wurde die damalige Agasarbeit aufgebaut. Viele Mitarbeiter haben einen ganz geringen Lohn bekommen. Einer von ihnen war Rüdiger Burchardt. Er arbeitete in Jena, wurde nach Jena versetzt und hatte mittlerweile mit seiner Frau 4 Kinder von Gott geschenkt bekommen. Sie hatten aber nicht mal genügend Möbel, um die Wohnung einzurichten. Sie haben da teilweise auf dem Boden gesessen, weil sie einfach das Geld nicht hatten. Und eines Tages kam ein anderer Mitarbeiter zu Rüdiger Burchardt zu Besuch, Helmut Lange, und er wollte mit Rüdiger dort im Gebiet eben verschiedene Dienste tun. Und dann sagte der Helmut zum Rüdiger, Rüdiger, wir müssen heute aber nochmal unterwegs sein und ich muss für einen guten Bekannten in einem Möbelhaus noch ein Möbelstück aussuchen. Das soll dann dorthin geliefert werden. Sagt er, ja, ich kann dir ein Möbelhaus in Jena sagen. War ja auch nicht überall, konnte man ja nicht überall so kaufen. Und dann sind sie da hingefahren und Helmut hat den Rüdiger gebeten, doch mal zu sagen, was er denn von dieser oder dieser Schrankwand hält fürs Wohnzimmer. Und da sagt er, ja, das könnte ich mir gut vorstellen, das wird bestimmt deinen Bekannten gefallen. Und dann hat Helmut gesagt, dann ist er in Ordnung, ist dort zur Kasse gegangen mit dem Rüdiger und hat da die Schrankwand bezahlt und dann ging es um die Lieferadresse. Und da hat Helmut die Lieferadresse der Wohnung von Rüdiger Burchardt genannt und der Rüdiger fiel aus allen Wolken, konnte es nicht fassen, dass Helmut ihm eine Schrankwand schenken wollte. Und so hat Rüdiger damals diese Wahrheit erfahren, er hat Gott ernst genommen, war arm, hätte vielleicht auch einen anderen Beruf lernen können, mehr verdienen können und hat erfahren, dass Gott aber ihn immer wieder beschenkt hat und ihn gegeben hat, was er mit seiner Familie braucht. Arm sein und Gott ernst nehmen ist besser als reich sein und in ständiger Sorge. Hier wird eine Weisheit in Form eines Vergleichs mit einer Bewertung ausgedrückt. Besser ein trockener Bissen mit Frieden als ein Haus voll Geschlachtetem mit Streit. Ich glaube, das muss ich nicht näher erläutern. Jeder kann diese Weisheit bestätigen. Wie wunderbar ist es, wenn man das Wenige vielleicht, was man hat, mit Frieden genießen kann. Besser in der Wüste wohnen als bei einer zänkischen und zornigen Frau. Oh, ich habe mich gefragt, ob ich dieses Zitat wohl hier mit erwähnen kann. Steht in den Sprüchen. Und ich möchte einfach mal in die Runde fragen, wie würde denn dieser Spruch aus der Bibel lauten, wenn am Ende des Zitates nicht Frau stände, sondern Mann? Sicherlich stände dann vielleicht nicht zänkischen und zornigen Mann. Welche Attribute könnten da davor stehen? Besser in der Wüste wohnen als bei was für einem Mann? Was meint ihr? Ich habe hier mal Punkte. Ja, geht. Ja, hat jemand eine Idee, wie könnte das lauten? Was könnte da stehen? Was für einen Mann? Auf welchen Mann wollt ihr eher verzichten, ihr lieben Frauen? Mutige Frauen vor.
Einen jähzornigen
Mann. Oder ein arbeitssüchtiger Mann.
Rechthaberig.
Ein rechthaberischer Mann. Solche gibt's. Aha. Faule Männer. Ja. Also jetzt kommen wir immer mehr ans Eingemachte. Ne? Ich habe auch noch was beizufügen. Besser in der Wüste wohnen als bei einem gleichgültigen Mann. In unserer Ehe ist es ja so gewesen, in den vergangenen Jahrzehnten, ich bin ja schon als Referent hier in Sachsen sehr viel unterwegs gewesen, und meine Frau, die hat einfach ein Organisationstalent, und dann läuft der Laden zu Hause, auch mit kleinen Kindern. Ich konnte mich da immer 100% drauf verlassen, wenn ich unterwegs war. Und dann habe ich mir gesagt, naja, wenn du dich drauf verlassen kannst, wenn du unterwegs bist, dass zu Hause alles läuft, dann kannst du dich ja auch drauf verlassen, wenn du nicht unterwegs bist, dass alles gut läuft. Bis dann mal, habe ich nicht vergessen, vor der Waschmaschine meine Frau mich darauf ansprach, dass sie darunter leidet, dass ich eben gegenüber dem, was in der Familie wichtig ist und dran ist, mich gleichgültig zeige. Und das war für mich also fiel mir dann wie Schuppen von den Augen, als sie das sagte, ja, das ist so. Ich bin einfach gleichgültig geworden, weil eben immer alles gut funktionierte. Ich bin sehr dankbar, dass wir da auch in unserer Beziehung immer wieder offen reden konnten. Besser in der Wüste wohnen als bei einem jähzornigen, rechthaberischen, arbeitssüchtigen oder eben auch gleichgültigen Mann. Schauen wir ins Neue Testament. Dort heißt Weisheit grundsätzlich, dass die wahre Weisheit in Jesus Christus verborgen ist. In ihm liegen nämlich alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen, sagt Paulus in dem Brief an die Gemeinde in Kolossee, im Kapitel 2, Vers 3. Und wenn etwas verborgen ist, dann liegt das nicht auf der Straße. Das kann man nicht einfach so auflesen. Sondern was verborgen ist, das muss ausgegraben werden. Das muss man entdecken, ans Licht befördern und erstmal gewinnen. Und Gott gibt uns ein Leben lang Zeit, damit wir diese Schätze, die in Jesus Christus verborgen sind, dass wir sie bergen und dass wir sie für uns selber auch entdecken und im Alltag, im Leben umsetzen. Weiter heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Und dazu habe ich ein Foto mitgebracht. Die linke Person ist jetzt nicht so ausschlaggebend. Das ist unser Referent für Sachsen, Kai Markert, hier nur mit einer eigenwilligen Kopfbedeckung. Aber die Familie daneben, die Antje und wie heißt gleich die Familie? Also auf jeden Fall haben wir hier die Antje mit ihrem Mann und den drei Kindern. Oskar haben wir hier und Magdalena. Das ist scheinbar ein heiles Bild einer jungen Familie, aber so war es vor einer ganzen Reihe von Jahren nicht. Denn Mario, ihr Mann, hat schwer getrunken. Und sie hatten zwischenzeitlich die beiden Jungen schon von Gott geschenkt bekommen. Und irgendwann war die Antje so verzweifelt, dass sie sagte, das halte ich nicht mehr aus. Ich brauche Hilfe. Und dann hat sie sich an das Blaue Kreuz gewandt, hat eine Angehörigengruppe besucht. Und dort hat sie viel Wichtiges, Weises erfahren, auch von Frauen, die ausgestiegen waren aus diesem zerstörerischen Kreislauf, wo die Sucht die ganze Familie dominiert. Und die Antje hat dann mit ihrem Mann Mario gesprochen, gesagt, so kann es nicht weitergehen. Entweder du entscheidest dich für mich und die Familie oder du trinkst weiter. Und als sie ihn dann vor diese Entscheidung gestellt hat, wurde er bereit, etwas gegen seine Sucht zu unternehmen. Er ist dann zu einer Besinnungswoche mitgefahren und dort hat er entdeckt, dass in dem Wort vom Kreuz, nämlich dass Jesus Christus neue Kraft gibt für einen neuen Anfang mit Gott, dass er befreit aus gefährlichen Zwängen und Bindungen. Das hat der Mario dort erkannt und sich mit seinem Leben Jesus Christus anvertraut. Und das war für ihn der Startschuss in ein neues und befreites Leben. Und es war für die Familie der Startschuss in ein ehrliches, aufrichtiges Miteinander, wo sie wieder versöhnlich miteinander reden konnten, wo sie miteinander gute Entscheidungen vorbesprochen haben und durchgezogen haben, wo sie einfach ihr Leben auf das Fundament des Wortes Gottes gestellt haben. Und das ist für mich ganz, ganz erfreulich, dass diese Weisheit, die durch Jesus Christus geschenkt wird, dass sie ganz bodenständig ist, sich im Alltag niederschlägt, im ganz praktischen Handeln und ihr Fundament hat in der Güte und Barmherzigkeit Gottes, die in Jesus Christus erfahrbar war und ist. Aber auch hier ist die umsichtige und kluge Lebensführung im Alltag ein ganz wichtiges Thema im Neuen Testament. Da schreibt Paulus, lebt nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Und zu verstehen, was Gottes Wille ist, dazu braucht man einerseits natürlich Gottes Wort, wo Gottes Wille bekundet ist, aber auch das, die Predigt von Menschen, die Gottes Wort auch übersetzen wollen, immer wieder in unseren Alltag. Dazu braucht es das Gespräch mit Menschen über Gottes Wort und über eigene Lebenserfahrungen, die man mit Gott gemacht hat. Interessant ist, dass in dieser Auflistung von dem, was weise ist, auch steht, sauft euch nicht voll Wein. Offensichtlich ist das schon im ersten Jahrhundert ein Problem gewesen, Alkoholmissbrauch, auch in der christlichen Gemeinde. Und dann lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Also immer wieder diese Offenheit, sich von Gott und seinem guten Geist leiten zu lassen. Interessant ist, dass diese Auflistung dessen, was weise ist, mit zwei Dingen endet. Nämlich ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen. Und was das heißt, das haben wir gerade vorgesungen bekommen von der Band. Und da gibt es ja noch einen Nachschlag. Und zum Schluss sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles. Besonders weise ist der, der dankbar lebt und seine Dankbarkeit ausdrückt. Und gerade im Blauen Kreuz erfahren wir das, wenn suchtkranke Menschen mir berichten und sagen, es ist für mich ein Riesengeschenk, wenn ich jeden Tag beenden kann mit einem Gebet und sagen kann, Herr, hab vielen Dank, dass ich heute mit dir leben durfte, dass du mein Leben bewahrt hast, dass du mir Kraft gegeben hast für einen guten Weg, wo ich das Suchtmittel nicht mehr brauche und dass du mir Tag für Tag nahe bist. Dankbar zu leben. Und zum Abschluss, die Weisheit kommt von Gott und kann erbeten werden. Wem Weisheit mangelt, der bitte darum. Sicherlich gehört das Gebet um Weisheit zu einem, was ich am meisten in meinem Leben gebetet habe, weil ich immer wieder erlebt habe, mir mangelt an Weisheit und ich brauche sie von Gott. Und er möge sie mir doch schenken. Wie gut, dass wir Gott in den Ohren liegen können, dass er uns mit Weisheit beschenkt. Eine, die sich im praktischen Leben, im Alltag niederschlägt. Amen.